Das ist Guten Morgen Amerika. Ich bin Stefan Liebig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York.
Hallo, ich bin Stefan, euer Mann aus New York und ich bin hier bei Guten Morgen Amerika. Hier könnt ihr alles erfahren, was ihr zu den Wahlen in den USA im November wissen müsst. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen lieben Gast hier haben, nämlich Lukas Hermsmeier. Lukas Hermsmeier ist Journalist hier in New York und außerdem Buchautor. Er hat dieses schöne Buch Uprising, Amerikas neue Linke geschrieben. Und darüber werden wir heute sprechen und vor allen Dingen darüber, was die Linke, die erweiterte Linke in den Vereinigten Staaten so macht. Denn, guten Tag, Lukas.
Vielen Dank, ja, guten Tag.
Und wir hatten ja bereits eine Folge mit Annika Brockschmidt, da haben wir über die Republikaner gesprochen und über Donald Trump. Und deshalb geht es heute logischerweise um Joe Biden und die Demokratische Partei. Joe Biden ist ziemlich alt, das weiß jeder. Über die Demokratische Partei ist, glaube ich, in Deutschland nicht so viel bekannt. Und Menschen, die so aus der Ferne auf die USA schauen, die sagen sich vielleicht, na ja, die Republikaner sind ein bisschen wie die CDU. Und die würden dann sagen, die Demokraten sind ein bisschen wie die SPD. Dass die Republikaner nicht so sind wie die CDU, sondern deutlich schlimmer, haben wir mit Annika besprochen. Aber wie siehst du die Demokraten?
Na, ich würde sagen, dass es große Unterschiede zur SPD gibt und ein paar Gemeinsamkeiten. Also erstmal ist es ja schwierig, überhaupt so zwei Parteien in Ländern, verschiedenen Ländern zu vergleichen, weil die Landschaften und Geschichten so anders sind. Aber ein großer Unterschied liegt in der Geschichte. Ja, die Demokraten waren im 19. Jahrhundert die Partei der Sklavenhalter. Die SPD im 19. Jahrhundert stand ganz stark vom Sozialismus und Marxismus geprägt. Also sehr, sehr unterschiedlich gewachsen. Und interessant ist, wie die Demokraten sich dann im Laufe der Jahrzehnte, im Laufe der Zeit verändert haben. Also so Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie dann zur Partei des New Deals, also unter Roosevelt und später auch unter Lyndon B. Johnson, die Partei der Civil Rights.
Was sagt doch mal ein Wort zum New Deal? Vielleicht ist das nicht jedem präsent.
Na, der New Deal bezeichnet eine Reihe von Reformen und Gesetzespaketen, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts beschlossen wurden, die USA auf wirklich grundsätzliche Weise geprägt und verändert haben und wirtschaftlichen Aufschwung Arbeitsreformen gebracht haben. Es war eine Antwort auch auf die große Depression und es war zu einer Zeit, als Gewerkschaften noch viel stärker waren, als auch die Linke in den USA noch viel stärker war. Und darauf hat dann unter anderem auch eben FDR, der damalige Präsident, reagiert und verschiedene Reformen erlassen, die wirklich die Machtkonstellation in den USA verändert haben. Also die Demokraten, etwas pauschal gesprochen, haben sich da erstmal nach links verändert und gewandelt und sind dann aber in den letzten 50 Jahren oder 30, 40, 50 Jahren auch wieder in die Mitte gerückt. Also das, was die SPD eben auch gemacht hat, weil du nach diesem Vergleich fragst, dass das neoliberale Zeitalter so sehr mitgemacht und mitgeprägt hat, dass es eben hier auch passiert. Und ich würde noch sagen, dass es eine Gemeinsamkeit der beiden Parteien gibt und das ist so der Versuch, in der Mitte zu bleiben, viele mitzunehmen, immer wieder auch sozusagen rechte Politik oder mindestens mal konservative Politik mitzumachen und dann einzufangen, bestimmte Wählergruppen und das aber eben auch zu einer Verschwommenheit oder einer unklaren Haltung geführt hat. Also ich denke dann bei der SPD an die Große Koalition und ich denke hier eben auch an die letzten Jahrzehnte, wo die Demokraten nicht immer von den Republikanern zu unterscheiden waren, in bestimmten Punkten.
Viele in Deutschland haben ja mitbekommen, dass die USA sich nach rechts entwickelt hat, gerade mit der Wahl von Donald Trump und auch in seiner Amtszeit. Und was viele nicht so mitbekommen haben, ist, dass sich in den letzten Jahren die Politik hier auf der anderen Seite auch verändert hat. Und das ist ja das Thema deines Buches. Und vielleicht kannst du darüber mal was erzählen.
Ja, was ich versuche in dem Buch einzufangen, ist eben die Entstehung einer neuen Linken, grob nach Occupy, nach der Occupy-Bewegung 2011. Und was ich meine mit der neuen amerikanischen Linken ist nicht eine Partei oder Organisation oder eine Bewegung, sondern wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Entwicklungen. Und ich glaube, wenn man sich fragt, woher diese Linke dann entstanden ist oder warum sie entstanden ist, kommen auch verschiedene Entwicklungen zusammen. Ja, einmal, dass sich in den USA vor allem nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 die Verhältnisse zugespitzt haben. Also vielen Menschen ging es damals und geht es bis heute schlechter. Die Klimakatastrophe ist auch in den USA natürlich in den letzten 10, 15 Jahren noch mal viel spürbarer geworden. Trump kam dazu und hat sozusagen so diesen rechtsautoritäre Gefahr verkörpert. Also da musste man auf etwas reagieren. Und ich glaube, dass die Linke, die ich versuche, eben durch verschiedene Gruppen und Personen zu erzählen, dass die auch eine Reaktion darauf war, dass die Politik der Mitte, also vor allem die in den 8 Jahren von Obama, wenig Antworten eigentlich auf die strukturellen Probleme gefunden hat. Und dann der dritte Faktor, vielleicht so für diese Entstehung der neuen Linken, ist, dass auf einmal Alternativen sichtbar wurden. Also Occupy hat eine andere Art von direkter Demokratie reingebracht. Black Lives Matter, die verschiedenen anderen Bewegungen wie Sunrise wollen ein anderes ökonomisches System, ein anderes Justizsystem. Und dann kam Bernie Sanders. Also auf einmal wurden Alternativen sichtbar.
Sag doch nochmal was zu Bernie Sanders und seinem Einfluss auf die Demokratische Partei.
Der Einfluss war in den letzten Jahren mal sehr stark und dann auch mal wieder ist auch wieder runtergegangen. Bernie Sanders hat sowohl 2016 als auch 2020 ist er als Präsidentschaftskandidat in den Vorwahlen angetreten und hat in beiden Wahlkämpfen sehr viel bewegt. Und zwar einerseits einfach eine Bewegung hinter sich versammeln können. Ja, es gab Millionen von Wählern. Und er hat auch die Demokratische Partei an sich schon nach links gezogen. So, also ich glaube, der Einfluss, der ist gerade wieder so ein bisschen wegrückt, weil es eben keine wirklichen Vorwahlen gab, weil Bernie Sanders nicht teilgenommen hat, den vergisst man. Aber Bernie Sanders hat so mit seiner Bewegung hinter sich sehr viel verändert in den letzten 10 Jahren.
Jetzt nähern wir uns ja dem Ende der ersten Amtszeit von Joe Biden. Es ist mehr als offen, ob es eine zweite gibt und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Und mich würde interessieren, gibt es Dinge, von denen du sagst, da hat er was erreicht? Was sind die Dinge, wo du sagst, da hat er versagt? Wie schaust du auf seine Amtszeit?
Ich würde sagen, dass die Bilanz sehr gemischt ist. Also wenn man sich erstmal nur das Stimmungsbild anschaut, was ja zu einer Bilanz gehört, dann ist es relativ desaströs. Also er ist in den Umfragen über die letzten Jahre einer der unbeliebtesten Präsidenten in der Geschichte. Er ist jetzt auch in den Umfragen gegenüber Trump im Verzug. Ja, er ist in vielen wichtigen Bundesstaaten dahinter. Das sollte man schon auch wahrnehmen, weil Trump in meiner Wahrnehmung oder in meiner Analyse eigentlich in vielen Ebenen ein schwacher Kandidat ist. Ja, Trump hat 2020 verloren. 2022 haben viele seiner Kandidaten in den Midterms verloren. Er hat mehrere Gerichtsverfahren gegen sich. Also man könnte eigentlich auch sagen, dass ein demokratischer Kandidat viel stärker sein müsste. Das erstmal zum Stimmungsbild. Ich würde sagen, wenn es um Gesetzesvorhaben und durchgezogene Reformen geht, hat er einiges auf den Weg gebracht. Ja, zum Beispiel den Inflation Reduction Act, auch den Infrastructure Act, den Chips and Science Act. Also da sind so Gesetzesvorhaben mit Milliardensummen und Milliardeninvestitionen in die Wirtschaft, in den Klimaschutz, in den Arbeitsmarkt laufen, die sich sehr deutlich auch von der Obama-Politik unterscheiden. Ja, also da passiert viel mehr. Ich glaube auch, darüber sprechen wir ja vielleicht später noch, dass es zu seinem Erbe gehört, dass er den laufenden Krieg im Nahen Osten unterstützt, weil es sehr viel Opposition dazu gibt. Also ein Krieg, der verheerendes Leid gebracht hat. Und das gehört auch zu dieser Bilanz, ne, dass er Israel die Unterstützung liefert, die sehr, sehr viele in den USA entgegenstehen.
Ich fand ja faszinierend, dass als er gewählt wurde damals, dass er tatsächlich mit Bernie Sanders und mit dem linken Flügel der Partei zusammengearbeitet hat, eine eigene Programmatik entwickelt hat. Ich erinnere mich, wie er im Kongress sagte, Trickle Down has never worked, eine Absage an den Neoliberalismus. Und die Pläne waren hoch. Und dann reichten am Ende 2 Senatoren und die sich hinter ihn versteckt haben, die ganz, ganz viel davon zu Fall gebracht haben. Und leider ist es so, wenn ich hier mit Linken spreche, viele wissen gar nicht, was der Inflation Reduction Act ist. Das ist also, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, mit den Erfolgen, die es gab, die den Misserfolgen und Fehlern gegenübergestellt werden müssen, zu arbeiten, wenn sie gar nicht bekannt sind. Und das ist frustrierend. Und ein Punkt, der mich bewegt, ist, und viele in Deutschland verstehen das nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, die statistischen Zahlen, ganz geringe Arbeitslosigkeit. Die Inflation war zwischenzeitlich hoch, ist jetzt wieder unten. Das Wirtschaftswachstum ist eigentlich gut. Also von den Zahlen her geht es der Wirtschaft gut. Früher sagte man, it is the economy stupid. Es geht vor allen Dingen um die Wirtschaft. Und trotzdem empfinden das die Leute nicht. Warum ist das so?
Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Einer ist, dass es sehr vielen Menschen immer noch schlecht geht. Ja, also es gibt Studien, wonach rund 30 Millionen AmerikanerInnen nicht genug Essen haben. Das ist eine enorme Zahl. Es gibt Studien, wonach mehr als 100 Millionen Menschen in diesem Land Schulden haben. Und diese Schulden aus medizinischen Behandlungen kommen oft aus der Universität, also aus den Studiengebühren. Und sozusagen diese ökonomische Unsicherheit einfach Teil des Lebens für sehr viele Menschen ist. Da hilft es dann auch nicht so, dass das Bruttoinlandsprodukt ein bisschen gewachsen ist, wenn es nicht bei einem ankommt. Ich glaube, ein strukturelles Problem für die Demokraten und für Biden ist auch, dass es in den USA noch mal stärker als in Deutschland eine Identifikation mit der Partei gibt, die sich oft aus der Anti-Identifikation mit der anderen Partei speist. Ja, also es gibt zig Millionen, die sind überzeugte Republikaner und die werden immer das, was sozusagen dann in einer Amtszeit, in einer demokratischen Amtszeit passiert, als sozusagen ablehnen und so. Ich glaube, das ist ein Problem. Und dann ist es, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch ein Faktor, dass bestimmte Gesetzesvorhaben nicht bei den Leuten ankommen. Also wenn man jetzt auf der Autobahn unterwegs ist, dann sieht man schon manchmal so Schilder, dieses Projekt ist finanziert durch Biden. Das ist so eine Art, ne, Politik zu kommunizieren. Aber ich glaube, es gibt eine Umfrage aus dem letzten Sommer, wo 71% der Bevölkerung nicht wussten, was der Inflation Reduction Act ist. Also sozusagen, es wird auch nicht die Verbindung hergestellt zwischen einer Politik, also bei manchen, ne, zwischen einer Politik und bestimmten Verbesserungen. Aber ich glaube, der erste Faktor spielt die größte Rolle. Ja, vielen Menschen geht es in diesem Land schlecht.
Ja. Ich habe neulich auch einen Beitrag hier in der PBS NewsHour gesehen, wo gesagt wurde, dass beispielsweise bei den Lebensmittelpreisen, die sind zwar nicht mehr so teuer wie während Covid, aber gerade die Preise bei den Menschen, die sehr wenig Geld haben,
ja,
die sind immer noch hoch. Genau. So bei Luxusgütern ist das wieder günstiger geworden, aber für die armen Menschen eben nicht. Und Mieten, also Sachen, die man wirklich essentiell braucht, sind nach wie vor teuer. Und wie du sagst, da kann man sich von Zahlen und von der Statistik leider nichts kaufen.
Und dann kommt ein Arztbesuch dazu und auf einmal hat man 3.000 Dollar sozusagen auf dem Schulden. Ja? Und, also da gibt es strukturelle Reformen, die anstehen und ehrlich gesagt, die auch Biden seit Jahrzehnten verhindert. Also Bernie Sanders hat eine staatliche Krankenversicherung ins Spiel gebracht. Die ist sowas von dringend, aus meiner Perspektive die dringendste Reform in diesem Land. Biden ist nicht dafür.
Ja. Du hast das Thema Außenpolitik angesprochen. Ich war ja selber Außenpolitiker. Und in Deutschland spielt Außenpolitik immer eine große Rolle. Auch in Wahlkämpfen war auch oft wahlentscheidend, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut. Das ist hier eigentlich nicht so. Also die USA drehen sich sehr um sich selbst. Wir haben Mexiko und Kanada und die zwei Ozeane und fühlen sich eigentlich ziemlich sicher da drin. Und als die Wahlperiode losging und Joe Biden, was ich sehr richtig fand, gesagt hat, wir beenden den amerikanischen Krieg in Afghanistan. Und das gab sehr hässliche Bilder mit vielen Toten. Das gab eine kurze Aufwallung in den Medien, dann war es wieder vorbei. Und selbst die Unterstützung der Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, das ist kein großes Thema mehr. Gar nicht zu reden von dem Leid, was auf dem afrikanischen Kontinent, gerade in Sudan mit Millionen Menschen, die vertrieben werden, vom Hunger bedroht sind. Das spielt kaum eine Rolle. Aber ein Konflikt, du hast es ja angesprochen, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist der Krieg im Gazastreifen. Der Krieg Israels gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser im Gazastreifen. Ganz viele Menschen gehen hier auf die Straße. Es spielt in den Zeitungen eine Rolle, es spielt in den Vorwahlkämpfen eine Rolle. Was ist deine Erklärung? Warum ist dieser Konflikt so viel wichtiger als andere?
Ich würde sagen, grundsätzlich ist ja auch ein extremer Krieg. Also wenn man, laut UNICEF sind mittlerweile 13.000 Kinder getötet worden. Ja, das ist da sterben mehr Kinder, werden mehr Kinder getötet als im Irakkrieg, in dem Ukraine-Krieg. Und ich möchte jetzt nicht die Kriege gegeneinander aufhängen, aber es ist schon ein extremer Krieg, der bei uns ankommt, den man jeden Tag bei Twitter verfolgen kann und bei der New York Times und bei CNN. Also diese Dringlichkeit, die spüren viele Amerikaner, würde ich erstmal sagen. Dann spielt natürlich eine Rolle, dass die USA der stärkste Geld- und Waffengeber Israels ist. Also es gibt ein direktes Verhältnis zu diesem Land, so wie auch in Deutschland. Dieser Deutschland und die USA sind an diesem Krieg beteiligt. Da kommt man nicht drum vorbei. Ich glaube, was jetzt so die, wenn du die Proteste und die Bewegung und auch die progressive Bewegung ansprichst, dann spielt natürlich eine Rolle, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ein besonderes Verhältnis haben. Also die Arab Americans, Muslime zum Teil, die haben ein, zum Teil, ja, erstmal grob gesprochen, ein anderes Verhältnis zu dieser Region. Kennen Menschen, die gerade die getötet wurden oder die haben Verwandte, die im Gazastreifen leben. Da gibt es einfach einen anderen Bezug. Ja? In bestimmten Bundesstaaten, Michigan, Minnesota, hat man es jetzt ja auch in den Vorwahlen gesehen, dass es eine Opposition zu Biden gibt, auch von diesen Bevölkerungsgruppen. Und ich würde sagen, dass die Linke, mal grob gesprochen, in den USA, eben eine stärkere Haltung, eine kritische Haltung gegenüber Israels Vorgehen und Israels Politik auch seit Jahrzehnten hat, als die in Deutschland. Und dass es da eine klare Opposition gibt.
Zum Schluss noch was Positives. Und ich hoffe, vielleicht ist das auch ein Signal für die Kämpfe in Deutschland. Wer sich hier die Situation der Arbeiterbewegung in den USA, der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in den USA anschaut, der hat auch einiges Positives gesehen. Also da waren die Baristas bei Starbucks, da waren die Lagerarbeiterinnen und Lagerarbeiter bei Amazon. Da war, das haben auch die Menschen in Deutschland mitbekommen, die Streiks bei den Autoren, Schauspielerinnen und Schauspielern in Hollywood, weil plötzlich kamen die Late-Night-Comedy-Shows nicht mehr und Serien verzögerten sich. Es gab die Teamsters bei UPS, die mit der Androhung eines Streiks einen Abschluss erzielt haben. Und dann natürlich der ganz massive Streik bei den großen Automobilherstellern mit einem ganz hervorragenden Abschluss, bei dem sich die Menschen in Deutschland die Augen reiben. Was ist da los? Was ist mit der Arbeiterbewegung los?
Ja, Klassenkampf ist los. Ne? Ja. Ich glaube, dass da in dieser revitalisierten Gewerkschaftsbewegung vieles zusammenkommt von dem, was wir schon auch besprochen haben. Und zwar einmal, dass die Leute wirklich zum Teil auf sehr elende Arbeitsbedingungen reagieren. Ja, also wenn man, wie von dir angesprochen, bei Amazon in den Lagerhallen arbeitet oder auch bei UPS, dann sind das zum Teil richtig beschissene Arbeitsbedingungen. Und da ist unglaublich viel Frust einfach und Wut über die letzten Jahre entstanden und darauf wird reagiert. Das eine Ebene. Eine andere ist, dass du diese sowohl bei den neuen Gewerkschaften, bei den Graswurzelgewerkschaften, als auch bei den älteren Gewerkschaften, die jetzt so einen neuen Schwung haben, dass es da Vorlauf gibt. Das ist jetzt nicht über Nacht entstanden. Da gibt es zum Teil innerhalb dieser Gewerkschaften Reformbewegungen, die seit 10, 15, 20 Jahren dafür kämpfen, dass die Gewerkschaften wieder etwas militanter, etwas klassenkämpferischer, etwas linker sind. Also da gehört sehr, sehr viel Organisierung, Basisarbeit, Überzeugung dazu. Und ich glaube, grundsätzlich hat sich auch wieder so ein bisschen auch bei der Linken zu landen, hat sich bei vielen linken Gruppen eine Überzeugung breit gemacht, dass Gewerkschaften eben eine Plattform sind, bei der man sich dauerhaft organisieren kann, die nicht so von so Bewegungskonjunkturen abhängig ist. Ja, also die letzten Jahre waren ja mal von 2014, dann wieder 2020 von der Black Lives Matter Bewegung dominiert. Bernie Sanders schon angesprochen hat, in manchen Jahren so war so der Fixpunkt. Aber solche Bewegungen kommen und gehen in gewisser Weise, Gewerkschaften bleiben. Und ich glaube, das ist auch so ein, eine Realisierung bei vielen jungen Progressiven der letzten Jahre. Wenn man jetzt in die Gewerkschaften reingeht oder sie neu gründet, ja, wie bei Starbucks, dann kann man dauerhaft was verändern. Dann sitzt man auch an anderen Mitteln oder an anderen Hebeln. Ne? Also mit Streiks kann man immer noch am meisten bewegen. Ich glaube, diese Realisierung spielt auch gerade eine Rolle.
Das ist ja vielleicht was, wo dann die Linke in Deutschland, die breitere Linke, nicht die Partei, die Linke, etwas lernen kann von den USA.
Ja, auch, ja.
Und danke, Lukas, dass du dir Zeit genommen hast für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du hier warst.
Dankeschön.